Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den polnischen Rundfunk am Montag, dem Dreikönigsfest. Ich bin Joachim Ciecierski. Dzień dobry. Das Dreikönigsfest, auch bekannt als Dreikönigstag, ist einer der ältesten und wichtigsten Feiertage der römisch-katholischen Kirche und ein gesetzlicher Feiertag in Polen. Es wird jedes Jahr am 6. Januar gefeiert und erinnert an die Ankunft der heiligen drei Könige in Bethlehem, um dem Jesuskind ihre Würde zu zeigen. Der Dreikönigstag war 1960 von der kommunistischen Regierung abgeschafft worden. Genau 15 Jahre später wurde in Polen der Brief der 59 unterzeichnet, eine Protestaktion gegen vorgeschlagene Verfassungsänderungen, die unter anderem die führende Rolle der Kommunistischen Partei in Polen und die ewige Freundschaft mit der Sowjetunion festschreiben sollten. Zu den Mitunterzeichnern gehörte auch der polnische Dichter und Essayist Zbigniew Herbert. Die noch bis zum Herbst 2023 regierende PiS-Regierung war zutiefst von der außerordentlichen Bedeutung seiner Arbeit überzeugt, wie es das polnische Parlament 2018 formulierte, als es damals das Herbert-Jahr ausrief. Herbert wurde als Symbol für die nationale Größe Polens betrachtet. Eine Rolle, die nicht zu ihm passt, meint unser Redaktionskollege Arkadiusz Huber.
Als Regierungsgegner konnte Zbigniew Herbert in der Volksrepublik Polen nicht publizieren. Er debütierte erst als 32-Jähriger im Jahre 1956, als das politische Tauwetter anbrach. Davor hatte er ganz unintellektuelle Tätigkeiten ausgeübt.
Ich war kein Mitglied des polnischen Schriftstellerverbandes während des sogenannten Zeitraums von Fehlern und Verzerrungen. Ich habe Sanitäranlagen entworfen, ich war Zeitmanager und Rechnungsbeamter.
So Zbigniew Herbert über sich selbst in einer Archivaufnahme des polnischen Fernsehens. Der junge Intellektuelle, von Geheimdiensten ausspioniert und drangsaliert, konnte das kommunistische Land nicht verlassen. Erst 1958 durfte er zu seiner ersten Europareise aufbrechen. Er besuchte seine Sehnsuchtorte, die er bis dahin nur von Bildern und aus Büchern kannte. Seine Reisen nach Frankreich, England, Italien und Griechenland mündeten in zahlreiche Essays. Auch seine Gedichte, klassisch gebaut, beschreiben die Schönheit der Welt. Auf Einladung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes kam er 1968 nach West-Berlin. Der vor zwei Jahren verstorbene Peter Nestler, erster Leiter des Berliner Künstlerprogramms des DAAD, schätzte Herbert nicht nur für seine außergewöhnliche Poesie, er war auch mit ihm befreundet.
Ich war von seinen Poesie sehr, sehr angetan. Aber bei Herbert war es vor allem die Person, wirklich die Persönlichkeit, der Humor, die Lebenswürdigkeit, so leise und introvertiert wie er war, halt eben eine solche Ausstrahlung hatte als Mensch und als Künstler, dass es ein großer Erfolg war.
Im Gegensatz zu einem anderen Berliner Stipendiaten, seinem Landsmann Witold Gombrowicz, schrieb Herbert kein Wort über seine Gaststadt. Er habe sich beim Schreiben grundsätzlich versteckt, erinnert sich seine Witwe Katarzyna Herbert.
Ich habe nie gewusst, wo sein Platz war, wo er gesessen hat und geschrieben. Er war ein freier Mensch. Er reiste von Berlin aus in die USA. Er war in Griechenland. Er hatte eine Leichtigkeit, durch die Welt zu ziehen. In Deutschland hat er sich ganz wohl gefühlt, da er die Sprache kannte. Deutschland war für ihn das Fenster zur Welt.
Herbert reiste in den Westen, um seine eigene Verbindung und die der Polen mit den Quellen unserer Zivilisation zu dokumentieren, wie er in dem Essay Gordischer Knoten schrieb. Von den Erlebnissen des Zweiten Weltkriegs geprägt, fühlte er sich aber vor allem mit den polnischen Gefallenen verbunden. Andrzej Franaszek, Autor der monumentalen, über 2000-seitigen Herbert-Biografie, erklärt:
Mit all den Menschen, die im Krieg oder danach getötet worden sind, war er stark verbunden und konnte es nicht verdrängen. Besonders wichtig ist sein Verhältnis zum Warschauer Aufstand. Dieser war für ihn durch das Blut der Opfer geheiligt. Seine Protagonisten, ja, Herbert selbst, waren die Geiseln all dieser Toten.
Aus diesem Grund müsste sich wohl die PiS-Regierung von Jarosław Kaczyński, die noch bis zum Herbst 2023 in Polen an der Macht war und ihr patriotisches Weltbild auf Heldenmythen gründete, Herbert als neuen Nationaldichter angeeignet haben. Doch der Dichter war keinesfalls ein Verherrlicher der Größe der polnischen Nation. Er wollte aus der langen und dramatischen Menschengeschichte Spuren und Zeichen einer verlorenen Gemeinschaft herausbekommen. Im Gegensatz zu Adorno sah er in der Poesie die Kraft, dem Wort wieder Wert zu verleihen und die Welt moralisch zu erneuern. Dabei waren ihm die Vernunft, der Mut und der Anstand wichtig. Die Künstler sollten versuchen, die zerstreuten Elemente der Kultur wieder in Ordnung zu bringen und die Grenze zwischen Gut und Böse zu zeigen. Sein unerschütterliches Wertesystem brachte Herbert unter anderem in dem Gedicht Herr Cogitos Vermächtnis zum Ausdruck, in dem es heißt:
Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch.
Geh aufrecht, wo andere knien, wo sie sich abwenden, in den Staub fallen. Bleib treu, geh.
Bądź wierny, idź.
Viele Generationen der Polen sind mit dieser klaren Haltung aufgewachsen. Sie bewundern Herbert als Dichter, Globetrotter und Hüter eines bestimmten Wertesystems. In seiner Poesie entdecken sie das Leid des 20. Jahrhunderts. Die scheinbare Einfachheit von Herberts Sprache wird allerdings durch Ironie verdichtet, die zugleich seine Daseinshaltung und stilistische Figur seiner Werke ist. Seine Welt ist nicht schwarz-weiß. Es gibt darin Raum für das Grau, das Herberts Lieblingsfarbe war.
Arkadiusz Huba berichtete über Zbigniew Herbert, den meist übersetzten polnischen Schriftsteller. Wir wechseln das Thema. Róża Luxemburg ist nach Maria Skłodowska-Curie die weltweit bekannteste Polin. Doch in Deutschland weiß man nur wenig darüber, wie eng Róża Luxemburgs Werdegang und politische Tätigkeit mit Polen verbunden waren. Über Luxemburgs Leben sprach ich mit dem Historiker Janusz Stitzner. In deutschen Publikationen über Róża Luxemburg wird ausdrücklich auf ihre jüdische Herkunft verwiesen. In manchen polnischen Beiträgen wiederum bezeichnet man sie als Polin.
Beides trifft zu, glaube ich, auch wenn das sehr paradox klingen mag. Róża Luxemburg ist 1871 in Zamość geboren, als fünftes Kind in einer durchaus wohlhabenden Familie. In ihrer Geburtsurkunde ist eingetragen Rosalia Luxemburg, das war ihr eigentlicher Name. In diesem Haus wurde weder Jiddisch noch Hebräisch gesprochen. Diese Familie ist eine alteingesessene jüdische Familie, wahrscheinlich in Polen schon, als Róża Luxemburg geboren wurde, schon seit bestimmt 150 Jahren. Wir wissen nur, dass der Großvater Abraham 1808 auch in Zamość geboren wurde. Was heißt das? Das sind die alteingesessenen Juden in Polen, die überwiegend sich polonisiert haben. Wir sprechen von Polen jüdischer Herkunft. Diese Menschen sprachen zu Hause nur Polnisch. Sie waren den jüdischen Bräuchen völlig entfernt. Mutter Lina war, also sie begeisterte sich sehr für die polnische Literatur und die polnische Kultur. Das hat sie auch an Róża Luxemburg und ihre anderen vier Kinder weitergegeben, so dass wir davon ausgehen können. Einerseits ist das eine jüdische Familie, die aber weitgehend polonisiert ist und mit dem Judentum eigentlich nichts mehr zu tun hat.
Wie gestaltete sich der Werdegang Róża Luxemburgs, bevor sie Russisch-Polen verließ?
Die Familie verlässt drei, vier Jahre nach der Geburt von Róża Luxemburg, das war das fünfte, letzte Kind, verlässt Zamość. Edward Luxemburg meint, dass er in Warschau bessere Geschäfte machen kann, auch mit Holz, und er möchte auch seinen Kindern eine bessere Zukunft geben. In Zamość gibt es keine Universität, gibt es die Schulen, es gibt nur Grundschulen, auch kein vernünftiges Gymnasium damals. Deswegen möchte er nach Warschau ziehen, in dieses Herz Polens. Polen gibt es damals nicht, es ist dreigeteilt. Dieser Teil Polens gehört zu Russland. Er möchte auch aus der Enge des von Samosch weg. Dort sind innerhalb der letzten 10 Jahre, als die Familie dort ist, etwa 6.000-7.000 Juden dazu hinzugezogen. Deswegen, weil die russischen Behörden versuchen, die jüdische Bevölkerung aus dem Inneren Russlands zu verdrängen. Diese Bevölkerung wird umgesiedelt und gedrängt in Polnisch-Litauen, in diesem Russisch-Polen zu siedeln. Und das passiert auch so, dass die um 1880, 90, 1900 die Zahl der jüdischen Bevölkerung unglaublich steigt. Also wenn wir uns vergegenwärtigen, in der Stadt Łódź, Lodz, gibt es 1860 etwa 3000 Juden. 1900 sind es schon etwa 120, 130.000. Diese Leute kommen, sie sprechen nur Russisch, werden auch so verächtlich Litwaken genannt. Auch die alteigensessenen Juden, die weitgehend polonisiert sind, so auch die Familie Luxemburg, fühlt sich unwohl in dieser Stadt, die nun, wie gesagt, von diesen Ankömmlingen bevölkert wird. Sie ziehen nach Warschau, Rosa Luxemburg geht in ein Mädchengymnasium. Und das ist die Zeit der schweren Verfolgungen der russischen Herrscher in Polen. Der letzte große Nationalaufstand 1861 ist gescheitert. Und dann beginnt eine rigorose Russifizierungspolitik. Rosa Luxemburg spricht fließend Polnisch, schreibt fließend Polnisch, geht in dieses Gymnasium und darf nicht Polnisch reden, weil in den Schulen verboten ist, Polnisch zu reden. Sie muss sich auch in der Pause mit ihren Freundinnen auf Russisch unterhalten. Sie stößt sehr schnell in solche sozialistischen Zirkel, die es unter den Gymnasialjugend in Warschau gibt. Dort wird sie bekannt mit dem sozialistischen Gedankengut. Sie ist widerspenstig, sie denkt sehr selbstständig, sie ist unglaublich talentiert, sie ist begabt, aber sie bekommt nicht die sogenannte Goldmedaille, obwohl sie die besten Noten hat in der Klasse, weil sie eben sozusagen so widerspenstig ist. Und da sie sich immer mehr in diese sozialistischen Jugendzirkel engagiert, wird sie von ihrem Vater, wird empfiehlt ihrem Vater doch ins Ausland zu gehen, denn es droht eine Verhaftung und 1889 geht sie dann praktisch ins Exil, um zu studieren.
Sie geht in die Schweiz, dann nach Paris, aber Polen bleibt für sie ein fester und wichtiger Bezugspunkt.
Auf jeden Fall. Sie kommt als Polin dorthin. Sie spricht vor allem Polnisch, sie spricht fließend Russisch. Sie kann auch Deutsch, weil der Vater viel in Deutschland geschäftlich unterwegs ist. Er spricht auch gut Deutsch. Das wird dann die Kinder weitervermittelt, auch durch Deutschunterricht in der Familie. Sie studiert in Zürich. Sie schreibt, macht die auch ihren Doktortitel in Zürich. Die Doktorarbeit, die sie schreibt, heißt Die industrielle Entwicklung Polens. 1897 bekommt sie ihren Doktortitel. Sie ist dort die Mitbegründerin der Sozialdemokratie des Königreiches Polen. Das ist der ersten radikalsozialistischen polnischen Partei, die in Opposition steht zur polnischen sozialistischen Partei, die eher auf dem reformistischen Kurs ist. Darüber werden wir wahrscheinlich noch später kommen. Sie gründet mit einigen Mitstreitern diese Zeitschrift Sprawa Robotnicza, Arbeitersache, die in Paris erscheint. Dort schreibt sie oft, sie fährt oft nach Paris. Sie schreibt unglaublich viele Briefe nach Hause. Sie lernt in der Schweiz ihren Lebensgefährten Leo Jogisches kennen, einen jungen aus Litauen, polnisch-litauen stammenden, aus Wilna stammenden jüdischen Kommunisten, den sie weitgehend polonisiert im Verlauf ihrer Bekanntschaft. An Jogisches schreibt sie ohne Ende Briefe, in denen sie immer wieder Mickiewicz zitiert. Das ist der große polnische Nationaldichter, den sie unheimlich lieb gewonnen hat, muss man sagen. Sie schreibt auch einige Artikel über Mickiewicz für die deutsche Presse. Sie schreibt und streitet ständig über Polen. Polen ist sozusagen eine Achse, um die sich ihr politisches Wirken auch in dieser Zeit dreht.
Es geht um die Unabhängigkeit Polens.
Ja, in der Doktorarbeit Die industrielle Entwicklung Polens legt sich Rosa Luxemburg in der Frage der polnischen Unabhängigkeit fest. Und ihre Theorie, um es ganz simpel zu machen, lautet folgendermaßen. Polen ist schon seit über 100 Jahren geteilt. Die industrielle Entwicklung dieser drei Teile Polens richtet sich in das Innere der einzelnen Teilungsstaaten. Wenn man jetzt versucht, dieses Polen neu zu gründen, dann wird es bedeuten, dass der Zugang zu den Absatzmärkten der polnischen Industrie abge geschnitten wird. Das kann nur zum Nachteil der Arbeiterklasse sein. Deswegen ist es aus ökonomischen Gründen schon Unsinn, diesen polnischen Staat zu gründen. Sie schreibt auch bald im Jahre 1895 eine ihrer ersten Broschüren. Sie heißt das unabhängige Polen und die Sache der Arbeiter. Und dort schreibt sie wörtlich: Sie sollen uns nicht dazu aufrufen, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Sie sollen uns mit dem unabhängigen Polen in Ruhe lassen. Das heißt, sie beginnt dieses Klassendenken bei ihr ist sehr ausgeprägt, und sie sagt, die polnische Arbeiterklasse ist Verbündete der russischen Arbeiterklasse. Sie haben einen gemeinsamen Gegner, und zwar das ist die polnische und die russische Bourgeoisie. Wozu also ein unabhängiger Staat? Sie entwickelt sich zu einer vehementen Gegnerin der polnischen Unabhängigkeit und gerät dadurch an den Rand der polnischen sozialistischen Bewegung. Die polnische sozialistische Partei, PPS, ist eine Partei, die zweigleisig fährt. Sie sagt, soziale Gerechtigkeit und nationale Unabhängigkeit gehören zusammen. Und sie hat die Unterstützung der Massen, auch der Arbeiterschaft. Rosa Luxemburg ist hier vehement dagegen. Und es geht dann so weit, die nächsten 10, 20 Jahre lang ist sie vehement gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Sie sagt, Russland soll so bleiben, wie es ist. Sie macht Lenin dann schon nach dem Sieg der russischen Revolution große Vorwürfe, dass er das überhaupt zugelassen hat, dass er das Selbstbestimmungsrecht der Völker predigt. Ohne irgendwie obwohl sie sehr intelligent ist, wahrscheinlich ohne zu verstehen, dass Lenin sowieso nur das akzeptiert, was er akzeptieren muss. Mhm. Das Reich ist auseinandergefallen, Russland ist geschwächt, die Länder haben sich abgetrennt und merkt nicht, dass die Bolschewisten im Grunde das gar nicht ernst meinen, dass sie die erste Gelegenheit nutzen, um das alles, was Russland verloren hat, wieder heimzuholen. Da entwickelt sich ein ideologischer Konflikt zwischen Lenin und den russischen Bolschewiki und Rosa Luxemburg. Das wird dann auch in der Beurteilung ihres Wirkens später große Folgen haben. Ja.
Wie passt das eigentlich zusammen? Rosa Luxemburg war eine hochintelligente, aufgeweckte, belesene Frau. Sie kannte die polnischen Verhältnisse von den Polen, aber auch von den Finnen, Letten, Esten und vielen anderen. Allen Ernstes zu erwarten, dass sie freiwillige Untergebene Russlands, auch eines kommunistischen Russlands, bleiben, war doch weit entfernt von jedweder Wirklichkeit.
Ich glaube, Sie haben etwas angesprochen, was wirklich sagen, wichtig ist in der Beurteilung dieser Frau und ihres politischen Weges und ihres theoretischen Weges innerhalb der sozialistischen Ideologie. Das ist einerseits dass sie sehr belesen, intelligent ist, viele Sprachen spricht und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist das ihr absoluter festgelegter Dogmatismus. Sie sucht im Marxismus den Stein des Weisens und des Weisen und begreift den Marxismus fast schon als Religion. Das heißt, die Gesetzmäßigkeiten, die von Plechanow, von Marx, von den Begründern der marxistischen, sozialistischen Idee erfunden wurden, betrachtet sie als etwas einmal Gegebenes. Sie sieht darin eigentlich den Schlüssel, der alle Türen öffnet, der die Antwort auf alle Fragen, die historische Gesetzmäßigkeit, die Marx und andere erfunden haben, das ist etwas, was einfach gegeben ist. Und wenn etwas nicht sein darf, dann existiert es auch nicht. Oder sie sagt dann, das ist eine Lüge, das ist Revisionismus, das ist Mystifikation, das ist Betrug der Bourgeoisie. Und wir haben es also zu tun mit einer sehr aufgeweckten, intelligenten Frau, die aber unfähig ist, von den Dogmen des Marxismus abzuweichen. Und das führt dazu, dass sie sich innerhalb der polnischen Arbeiterbewegung faktisch an den Rand selbst drängt.
In der kommunistischen Bewegung sprach man seinerzeit von den sogenannten Fehlern des Luxemburgismus.
Die Fehler des Luxemburgismus, darüber sprach Lenin, darüber sprach dann auch später Stalin. 1931 verfasste er in der Zeitung Die Proletarische Revolution, einer theoretischen Zeitschrift der bolschewistischen Partei, schon als Diktator einen Artikel, der im Grunde ein Todesurteil für Rosa Luxemburg war. Sie wurde dann ab dieser Zeit weitgehend verschwiegen und nicht mehr zur Kenntnis genommen, offiziell in der Sowjetunion. Worum geht es? erstens, diese Fehler des Luxemburgismus sind anders formuliert, etwas von Lenin, anders von Stalin, anders von ihren Gegnern, die dem demokratischen Sozialismus verpflichtet sind, Bernstein zum Beispiel. Um es kurz zu machen, sie meint, dass alle Reformen, die stattfinden, das heißt, alle Verbesserungen, die in der Situation der Arbeiterklasse eintreten, kürzere Arbeitszeit, Arbeitsschutz, Aktienbeteiligung der Arbeiter und vieles andere, das ist etwas sehr Gefährliches. Das entwaffnet die Arbeiterbewegung. Sie ist gegen jegliche Reformen und verurteilt jeden, der darin etwas Gutes sieht. Zweitens, ihr größtes Werk ist die Akkumulation des Kapitals. Das sind ihre Vorlesung an der Parteihochschule der SPD in Berlin, zusammengefasst zu einem großen Band. Lange könnte man darüber reden, aber eigentlich der Sinn des Ganzen ist folgender. Der Kapitalismus wird automatisch zugrunde gehen an seinen Widersprüchen. Das führt dazu, dass die bolschewistischen Führer und Theoretiker in Russland sagen, denen ist das alles sehr ungehört, denn sie sagen, wenn es auch so automatisch ist, dann wozu braucht man uns? Der wird ja sowieso zu Ende gehen. Also das ist etwas, was sie auszeichnet. Außerdem für Lenin gibt es eine Avantgarde, die von außen der Arbeiterklasse vorsitzt, eine verschworene Gemeinschaft von Intellektuellen, die der ganzen Bewegung bevorstehen. Rosa Luxemburg träumt immer von proletarischem Bewusstsein und sagt, das muss sich alles von unten entwickeln, was dazu natürlich führt, dass so eine Partei nicht unhandlungsfähig wäre. Lenin behält recht, denn er durch seinen Aufbau der kommunistischen Partei kann Erfolge vorweisen, während Rosa Luxemburg ständig vom proletarischen Bewusstsein träumt und im Grunde dann keine handlungsfähige Basis dem Ganzen gibt. Und sie träumt von Massenstreik. Der Massenstreik soll die Revolution herbeiführen. 1905 hat sie das erlebt. Da sind im russischen Zarenreich eine Kette von Streiks ausgebrochen, dann alles zusammengebrochen und sie meint, das ist der Weg. Die Bolschewiki und die Dogmatiker in der kommunistischen Bewegung, die mit ihr streiten, sagen, nein, die kommunistische Partei muss das alles organisieren. Sie geht 1898 nach Deutschland aus der Schweiz durch eine Scheinheirat mit einem Mann namens Gustav Lübeck. Diese Familie, deutsche Familie, wohnt in der Schweiz. Der jüngste Sohn muss Rosa Luxemburg pro forma heiraten, damit sie die deutsche Staatsangehörigkeit bekommt und so kann sie nach Deutschland kommen. Und all diese Konflikte, über die wir hier gesprochen haben, diese theoretischen, die trägt sie auch mit aller Vehemenz in die Sozialdemokratische Partei Deutschland, die größte sozialdemokratische Partei, die es gibt, und findet dort auch Gehör und wird seit dieser Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der deutschen Sozialdemokratie, ihres linken Flügels. Aber sie kommt immer wieder nach Polen. 1905 nochmal nach Warschau, wird dort verhaftet, nach Deutschland abgeschoben. Also mit Polen beschäftigt sie sich immer noch sehr intensiv, eigentlich bis an ihr Lebensende.
Rosa Luxemburg verkörpert bis heute die Hoffnung darauf, dass es einen demokratischen Sozialismus geben kann.
Ja, es gibt diese berühmte Arbeit, die russische Revolution, in der dieser berühmte Satz enthalten ist, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Aber ich habe so den Eindruck, dass viele, die diesen Satz zitiert, diese Arbeit nie gesehen haben. Denn wenn sie lesen würden, also es ist eine der letzten Arbeiten, so sieht man auch die ganzen Widersprüche, die immer wieder in ihrem Schaffen, in ihrem dem, was sie schreibt, zutage treten. Einerseits unterzieht sie die russische Revolution und die bolschewistische Art, diese Revolution durchzuführen, einer wirklich grundlegenden Kritik. Und diese Kritik, unter dieser Kritik kann man nur unterzeichnen. Aber schon einige Absätze später ruft sie Lenin auf, die Gegner der Revolution mit den brutalsten und schärfsten Mitteln zu bekämpfen. Das heißt, sie ruft ihn einerseits auf und die Leninisten oder die Bolschewiki ruft sie dazu auf, eine uneingeschränkte Demokratie in Russland zu praktizieren, aber die Gegner der Revolution mit brutalsten Mitteln zu bekämpfen. Das alles passt nicht zusammen, aber ich glaube, das ist auch ein Wesenszug dessen, was wir von Rosa Luxemburg kennen, dass sie sich sehr, sehr in Widersprüche verwickelt. Als Theoretikerin ist sie heute wahrscheinlich wirklich kaum mehr zu gebrauchen für die, wenn es noch eine sozialistische Bewegung geben sollte oder es gibt, ja.
Was meinen Sie, woher rührt bis heute die Popularität Rosa Luxemburgs in Deutschland?
Ich glaube, es gibt, die Gründe sind sehr einfach zu nennen. Erstens, sie hat sich nicht mit den Verbrechen des Kommunismus befleckt. Man muss ganz klar sagen, sie gebraucht eine sehr brutale Sprache. Sie ist gegenüber ihren Gegnern unnachgiebig. Sie kennt keine Kompromisse. Sie spricht von Ausschalten, Ausrotten, Eliminieren und so weiter. Sie sagt nicht ermorden oder so etwas. Das würde sie nie wahrscheinlich schreiben. Aber darauf läuft es vielleicht auch letztendlich hinaus. Sie ist also unversöhnlich. Aber gleichzeitig, da sie schon frühzeitig ermordet wurde, kam sie mit dem wirklichen Kommunismus nicht in Berührung. Zweitens, sie stirbt wirklich einen Märtyrertod. Erstens, sie ist eine unerschrockene Frau. Sie steht für ihre Sache. Sie verbringt etwa 4 Jahre ihres Lebens im Gefängnis, in deutschen Gefängnissen, im russischen Gefängnis, dann 1905, als sie verhaftet wurde. Und der Tod, der sie ereilt, ist ein schrecklicher Tod. Das muss man ganz klar sagen. Eine wehrlose Frau wird erstmal mit einem Gewehrkolben niedergeschlagen und dann einfach wird sie erschossen, der Leichnam in den Landwehrkanal geworfen. Im Januar, im Mai wird er erst gefunden und dann kann das Begräbnis stattfinden. Das heißt, sie ist eine Märtyrerin für die kommunistische Sache und deswegen durchaus gut zu gebrauchen als Symbol. Alles in allem ist sie eine Symbolgestalt ohne diesen ideologischen oder theoretischen Hintergrund, der heute weitgehend sich überlebt hat.
Gibt es eine Chance, dass sie in Polen zu mehr Ruhm kommt?
Ich glaube kaum. Sie ist in Polen weitgehend vergessen. Wenn man sich in Polen an sie erinnert, dann nur über Deutschland, weil in Deutschland diese Frau immer wieder noch große Sympathien weckt, Interesse weckt, immer wieder erwähnt wird. Was kann das moderne Polen mit dieser Frau anfangen? Also ich sage nochmal, die Bewunderung für ihren Mut auf jeden Fall. Aber das, wofür sie kämpft, ist im Grunde ein unfreies Polen, das im russischen Zarenreich und in Deutschland und Österreich aufgehen soll. Sie hält nichts von Nation, sie hält nichts vom Rechte der Polen auf einen unabhängigen Staat. Wie soll man sie denn in Polen ehren? Das heißt, sie war mutig, aber sie wollte uns nicht als Volk anerkennen. Ist sehr schwierig. Deswegen würde ich sagen, sie wird immer mehr in Vergessenheit geraten als eine von vielen Figuren der kommunistischen Geschichte. Durchaus mit einem gewissen Sympathiewert. Aber das, was sie für Polen eigentlich parat hatte, ist etwas, was man in Polen eigentlich nicht akzeptieren kann.
Janusz Lüssner, danke fürs Gespräch.
Danke sehr.
Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung aus Warschau. Genießen Sie Ihren Montag, haben Sie einen guten Start in die Woche. Und wenn Sie Lust und Zeit haben, dann hören wir uns morgen wieder. Ich freue mich schon. Joachim Ciecierski war am Mikrofon. Cześć.
Król mój, ty śpi, a ja... Królu mój, nie będę dzisiaj spał. Kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę. Kiedyś tam, kiedyś. Ale dziś jesteś mały jak okruszek, który los rzucił nam. Grał. kiedyś tam.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.